Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ladelust, unserer Serie in unserem Podcast 9 von 9. Wir freuen uns, dass wir da Gäste dabei haben. Und einer der Gäste hat ein Versprechen eingelöst. Das ist der Christian Bugisch, der war schon mal bei uns und hat seine Erfahrung mit E-Auto entsprechend vorgestellt und hat gesagt, ja, wir planen so Laderuf, Elektrifizierung, da arbeiten wir dran, vielleicht wird das ja mal was. Und da haben wir dich damals gerade festgenagelt und haben gesagt, ja, also wenn das dann soweit ist, dann kommst du nicht drum herum, dass du auch nochmal zu uns zu neun, nach neun entsprechend kommst. Und du hast ihn mal mitgebracht. Du hast dir quasi einen Großteil der Arbeit jetzt delegiert. Ich freue mich, dass Jürgen Gaukler auch mit dabei ist, der ja in der Reihenhaussiedlung dort mit Nachbar ist von Christian und maßgeblich in der technischen Realisierung der ganzen Geschichte entsprechend mit dabei war. Und um was geht's, Lars? Erklärst du uns mal?
Ja, es geht darum, also Duke, also erstmal hallo an euch zwei. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Und es geht um, ja, du hast ja schon gesagt, wir haben so eine lockere Reihe bei uns bei 9 vor 9 Ladelust, wo wir eben über ja E-Mobilität und alles drumherum reden. Und Christian, du hattest vor, wann war es? Anfang Oktober hast du einen Blogbeitrag veröffentlicht mit dem Titel Es werde Strom, wie wir in unserem Garagenhof elektrisches Laden möglich gemacht haben. Und hast da sehr ausführlich, sehr interessant so den Weg, ich glaube es waren 2,5 Jahre letztendlich, den Weg beschrieben, wie es dazu gekommen ist, dass ihr eben jetzt eine Ladeinfrastruktur bei euch im Garagenhof habt. Und du, Stefan, hast es ja dann direkt aufgegriffen, weil du bei dir ja auch, kannst ja vielleicht auch ein bisschen nochmal zu sagen, ja, das Thema auch aktuell war und ist. Genau, hast du dann direkt gesagt, das müssen wir hier bei uns bei Ladelust bei 9 vor 9 dann eben aufgreifen und jetzt sind wir hier. Super, dass geklappt hat. Vielleicht, ja, können wir ja mal einsteigen, weil wir haben jetzt ja so ein bisschen im Vorgespräch gehört. Christian, du bist sozusagen beteiligt beim, du und deine Frau wart beteiligt bei dem, ja, bei dem Aufsetzen von dem Ganzen und bei der, dass ihr eben so die Eigentümergemeinschaft zusammengebracht hat. Und als es dann technisch und kompliziert wurde, kam dann Jürgen dazu. Vielleicht kannst du ja mal, Christian, anfangen, mal so ein bisschen so den, ja, die Vorgeschichte zu beschreiben, wie es eben dazu kam, dass ihr alle zusammengekommen seid und ja, euch dann eben um dieses Thema Elektrifizierung gekümmert habt.
Ja, sehr gerne. Und Jürgen war von Anfang an eng beteiligt. Insofern ist das, spiele ich da den Ball auch bald hin. Ich meine, dass man heutzutage irgendwas elektrifiziert, um Autos laden zu können, das ist ja relativ naheliegend. Und es ist eigentlich verblüffend zu sehen, dass sowas wie ein Garagenhof, den es in Deutschland ja wirklich oft gibt, weil wir diese Reihenhaussiedlungen nun mal seit den 60er Jahren oder ich weiß nicht wann haben und wirklich in großer Anzahl, aber das Thema ist wirklich kaum vorangetrieben worden. Als wir uns damals damit beschäftigt haben, haben wir auch ein bisschen rumgesucht und wirklich nicht viel gefunden. Also es gab einen anderen Garagenhof in der Nähe, wo sowas schon versucht oder auch realisiert worden ist, aber ansonsten war man da relativ blank. Und da haben wir aber gesagt, davon lassen wir uns nicht abschrecken, sondern beschäftigen uns mal damit und haben nicht geahnt, dass das, wie ihr gerade sagt, 2,5 Jahre werden. Aber so war es. Also im Frühjahr 2023 haben wir damit angefangen. Und warum ich da ein bisschen mit ins Spiel gekommen bin, liegt einfach daran, dass wir natürlich, wie diese ganzen Garagenhöfe und sonstigen Gemeinschaftseigentümereien, eben eine Eigentümerversammlung, eine Eigentümergemeinschaft sind, eine Eigentümerversammlung haben. Wir haben also schon Strukturen gehabt, die zum Beispiel dazu dienen, einen Winterdienst zu beauftragen, ja, der von allen bezahlt werden muss. Und das muss man ein bisschen organisieren. Und sehr, sehr selten haben wir auch mal Eigentümerversammlungen gehabt, um irgendwas zu klären. Und da bin ich der Vorsitzende des Beirats dieser Eigentümerversammlung. Also das, ja. Und da sind wir dann in dem komplizierten deutschen, wie soll ich sagen, Verwaltungsrecht oder wo auch immer. Dann wird es dann schnell kompliziert. Da brauchen wir, glaube ich, heute gar nicht so ausführlich drauf eingehen. Während Corona hat man da fantastische Kuriositäten erlebt. Zum Beispiel, dass es solche Eigentümerveranstaltungen während Corona gar nicht virtuell stattfinden durften. Die mussten also vor Ort durchgeführt werden. Die durften aber nicht vor Ort durchgeführt werden, weil wir ja Abstands- und sonstige Regeln hatten. Nicht mehr als was weiß ich, wie viele Leute. Also tolle Dinge erlebt. Auf jeden Fall hatten wir diese Strukturen und haben dann schnell gemerkt, diese Strukturen können und müssen wir auch nutzen, um so ein großes Projekt auf die Anlauframpe zu bekommen und dann auch erfolgreich durchzuführen. Weil bei uns ist es halt so, wir haben einen Garagenhof mit 22 Garagen, also 22 Parteien und Anteilseignern. Und die musst du ja erstmal gegebenenfalls überzeugen. Wenn nicht, musst du es halt alleine machen, ist auch möglich. Aber schön ist natürlich, wenn du dafür sorgen kannst, dass der ganze Garagenhof oder mindestens relevante Teile davon sich beteiligen. Und wenn du das da angehst, solltest du irgendwie dafür sorgen, dass die auch mitziehen und mit abstimmen und in deinem Sinne abstimmen. Du musst irgendwie Mehrheiten organisieren. Und das war halt ein Teil der Wegstrecke über die 2,5 Jahre, sogar die große Anlauframpe, glaube ich, Jürgen, ne, dass man innerhalb dieser Eigentümerschaft sorgt, irgendwelche Konsense herzustellen, offene Fragen zu klären, auch juristische Fragen zu klären und das Ganze natürlich auch ein Stück weit rechtssicher zu machen, weil es nützt ja nichts, wenn du am Schluss irgendwie elektrifizierte Garagen hast und dann klagt einer dagegen und dann kannst du alles wieder abbauen. Das wollten wir natürlich vermeiden.
Also erstmal Chapeau. Ich bin ja auch in der Wohnungseigentümergemeinschaft hier. Bei euch ist es ein bisschen anders, Jürgen, hast auch im Vorgespräch schon gesagt, kannst ja gerne nochmal erläutern. Und ich weiß, das ist nicht so einfach. Wir sind 7 Parteien. Ihr habt 22. Nun gut, bei uns ist dann noch etwas, ja, sagen wir, relevanter, weil eben natürlich in der Wohnungseigentümergemeinschaft mal andere Dinge zu diskutieren sind. Ich weiß aber, wie mühsam das eben entsprechend sein kann. Und 22 ist natürlich eine größere Herausforderung. Jürgen, wie hast du das denn erlebt? Und man, dass ihr euch da rangetraut hat, da ziehe ich wirklich virtuell hier meinen Hut.
Also wir haben eine ganze Reihe von Eigentümerversammlungen gebraucht, um einfach mal die Leute zu informieren. Es gibt so den juristischen Aspekt. Viele Leute haben immer gedacht, sie seien Eigentümer ihrer Garage. Der Garage, in der sie ihr Auto parken. Das ist aber juristisch komplett falsch. Die Leute sind Anteilseigner am Garagenhof und haben das Nutzungsrecht für eine bestimmte Garage. Das muss man aber erst in sozusagen, das muss ich setzen bei den Leuten, das Bewusstsein, wie es ist. Also die brauchen genügend Zeit zwischendrin, um es vielleicht mal selber nachzulesen. Dann ist das Ganze eine priorisierte Baumaßnahme vom Gesetzgeber her. Das heißt, Einzelne können das gar nicht ablehnen. Sie können es nur, sie müssen es dulden. Sie können aber Bedingungen vorgeben. Also einfach Erweiterbarkeit, Lastmanagement und so verschiedene Sachen. Und das muss man einfach dezent und höflich rüberbringen. Dann geht's auch um das ganze Technische. Wie viel Ampere braucht man? Und dann spricht man ja von Ampere bei der Zuleitung, aber vom Laden spricht man von Kilowatt. Und dann geht's auch darum, das umzurechnen, dass die Leute das verstehen, wie man das umrechnen kann und mit wie viel Ampere man wie viele Autos gleichzeitig laden kann. Dann gibt's auch so auch Beispiele vom ADAC mit dem gleichzeitigen Laden in der Nacht und wie viele Autos sozusagen in der Nacht geladen werden können, wie groß die Fahrleistung in der Regel ist. Und dann merkt man relativ schnell, dass man mit 80 Ampere bei diesen 20 Garagen gut hinkommt. Aber auch das braucht einfach Information. Die hatte ich vorher auch nicht parat, aber bin halt aufgrund, ich bin Elektroingenieur und im Ruhestand schon. Also ich habe das Know-how und habe den Zeit. Und was gar nicht gegangen. Und meine Frau hat viel Geduld gebraucht.
22 Garagen sind es ja. Von wie vielen E-Autos reden wir dann eigentlich bei den 22?
Was waren's?
Wirklich nur eins? Jetzt sind wir, glaube ich, bei 5, ne?
Ja. Und wir haben, glaube ich, nach den ersten 2 Eigentümerversammlungen dann so ein kleines Team von Interessierten gehabt, glaube ich, 3 Leute. Die haben mal Carports in der Nähe angeschaut und einen Garagenhof in Erlangen. Es gab einen schon fertigen Garagenhof, die hatten auch einen Blog im Internet. Den gibt's aber jetzt nicht mehr in der Zwischenzeit. Aber da hatten wir uns auch informiert, da waren wir auch vor Ort und haben uns erzählen lassen, wie die vorgegangen sind, um einfach ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Die haben sehr viel selber gemacht, sehr hemdsärmlich, sehr schnell reagiert. Da haben die Stadtwerke unmittelbar daneben graben und dann haben die geschwind sicher 160 Ampere Leitung reingelegt, solange das Loch da war. Und sind einfach da sehr schnell zum Zuge gekommen. Und die Carports kann man aber schwer vergleichen, hat man dann auch gemerkt.
Vielleicht drösen wir das ein bisschen auf. Du hast ja schon gesagt, du hast die organisatorischen, juristischen Aspekte und dann hast du die technischen Aspekte. Wir können gerne mal mit der Technik anfangen, wobei ich denke, also den größeren Respekt habe ich für die Organisation und den Betrieb gegeben. Ihr habt ja von null angefangen. Ne?
Ja,
das heißt, der Strom wurde neu gelegt. Ne?
Ja, ihr habt es aufgelegt, juristisch, technisch, bauseitig, finanziell.
Ein bisschen noch komplizierter.
Das war sozusagen das, wie man die Leute an das Thema rangeführt hat. Jetzt haben wir quasi so das Technische gehabt, einfach man lädt von 20% vielleicht bis 80% bei der Autobatterie. Das also auch, dass man Batterie mit 50 Kilowattstunden, da fängt man mit 20, geht nur von 20 bis 80. Das sind nicht 50 Kilowatt, die man rechnen muss, sondern vielleicht 30 Kilowatt beim Ladevorgang. Und bauseitig ist einfach so, man braucht eine Anschlusssäule vom Energieversorger, man braucht einen Schaltschrank mit einem oder mehreren Zählern und eine Verkabelung nachher. Und finanziell heißt immer, das ist ganz wichtig, die, die sich nicht beteiligen wollen, auf die kommen keine Kosten zu. Das war so ein Punkt, den wir gleich von Anfang an sehr klar kommuniziert haben, weil das schreckt sonst ziemlich ab, wenn die Leute meinen, sie müssten jetzt irgendwas zahlen.
Wobei, wenn ich ganz kurz reinhaken darf, das sind halt lauter Dinge, die wir uns erarbeitet haben. Ne? Das klingt im Nachgang dann so, ja, das haben wir halt so gemacht, aber das erklärt auch, warum diese organisatorische Phase sicher zwei Drittel der Zeit gedauert hat. Mhm. Weil du kannst es schon so designen, dass alle sich beteiligen müssen und auch alle zahlen müssen. Das kann man per Mehrheitsbeschluss tatsächlich in diesen Konstrukten von Eigentümerversammlungen im Zweifelsfall, ich sag's mal unter Vorbehalt, würde, also es wäre eine Option, sagen wir es zumindest mal so. Aber wir haben uns dann nach Diskussion dagegen entschieden. Und zwar aus Gründen der, wie soll ich sagen, der Fairness, weil wir gesagt haben, wer das nicht will, der soll bitte auch nicht beteiligt werden. Und auch, weil wir schon der Auffassung waren, dass das wahrscheinlich rechtssicher ist, weil, oder rechtssicherer, weil diejenigen, die sich nicht beteiligen, haben dann auch keinen Grund, dich zu verklagen, anzugreifen oder irgendwie in irgendeine Haftung zu nehmen, sondern die sind halt raus, haben sich dafür entschieden, musst du dann noch drüber nachdenken, ob du die später beteiligen kannst oder nicht. Und diejenigen, die ja sagen, und es waren bei uns dann 17 von den 22 haben also tatsächlich mitgemacht, 5 gar nicht. Und von den 17, aber kann Jürgen dann nochmal erklären, hatten wir auch nochmal Optionen geschaffen. Und je mehr Optionen du schaffst, die zur Lebenswirklichkeit der einzelnen Teilnehmer passen, desto leichter wird's natürlich. Weil die 17 haben wir auch nicht gesagt, müssen alle sofort eine Wallbox installieren, sondern da haben wir halt zwei Modelle gewählt. Es gibt so eine Vorbereitung, da werden die Kabel gelegt, alles ist schon mal so weit. Aber wenn die sagen, das reicht mir jetzt, in 3 Jahren hole ich mir dann vielleicht eine Wallbox zum Auto, dann können die das machen. Und das andere Modell, was ich gewählt habe, war eben jetzt gleich mit Wallbox. Und so hat man so ein abgestuftes System und damit, finde ich, kommst du den Leuten gut entgegen. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein Erfolgsmodell, dass man einfach auf die individuellen Bedürfnisse auch individuell eingeht oder diese Wahlmöglichkeiten lässt einerseits und andererseits, ja, ist ja auch einfach pragmatisch und besser als so ein dogmatischer Ansatz, finde ich.
Ja, wie du gesagt hast auch, ne? Ja.
Wir haben auch den Sonderfall, dass 2 Garagen direkt an die Grundstücke angrenzen. 2 Garagen von 22 und die haben auch schon längst eine Steckdose in ihrer Garage. Und dann war auch klar, die werden sich nicht beteiligen. Die betrachten das wie wenn man ein eigenes Haus hat für sich. Und die werden irgendwann von ihrem Grundstück aus die entsprechenden dickeren Kabel in die Garage legen. Von Anfang an eigentlich auch klar, dass die 2 schon mal wegfallen. Und dann haben wir von 17 von 20, also 85%, relativ hoch.
Ja. Also gerade wenn man bedenkt, dass nur eine, dass eben am Anfang es nur ein E-Auto gab. Also es ist wirklich, erstaunt mich sogar, dass es halt so viele sind, die dann da wirklich mitgemacht haben. Ja.
Ja. Hat mich dann auch erstaunt. Mhm. Aber das war für viele einfach so, dass sie gesagt haben, sie lassen jetzt mal das Kabel reinlegen, weil wir bei uns sind es 3 getrennte Bereiche, wo Garagen sind, 2 parallele Reihen und eine quer dazu stehende. Und hinter der einen Reihe, da ist der Schaltschrank direkt. Da muss man relativ wenig graben, aber zu den beiden anderen muss man ein deutliches Stück graben, zu einem auch unter Pflaster. Und dann war das schon die Überlegung von den Leuten, wenn sie jetzt kein Kabel legen lassen, dann müssen sie später auf eigene Kosten wieder aufgraben lassen, Kabel legen, wieder zumachen lassen. Und dann gibt man lieber quasi das Geld aus, wenn eh schon das gemacht wird.
Vor allem, wenn sich dann. Ich würde auf einen Aspekt gerne nochmal eingehen, Jürgen, ja, wenn ich darf, weil ich eben genau die andere Erfahrung habe. Ihr habt es neu gemacht, weil es war nicht, es war kein Sprung dort, sage ich mal ganz platt. Konnte alles von Scratch verneuen, das Design auch, du hast ja auch gesagt, eben auch ausrechnen, wie viel Ampere bzw. Kilowatt ihr da brauchst. Ne? Das ist natürlich schon auf der einen Seite bedauerlich, dass ihr lange da keinen Strom hattet, aber auf der anderen Seite natürlich wunderbar, denn ich habe die Erfahrung gemacht, in eine bestehende Umgebung hinein Wallboxen und dieses ganze Ladesystem einzubauen, ist wesentlich komplizierter und man stößt dort auch auf Probleme, die man gar nicht erwartet, technische Probleme, wenn die Leitungen nicht entsprechend ausgerichtet sind, etc. pp. Also das kann man, glaube ich, auch so als Finding sagen. Also wenn man da wirklich auf der grünen Wiese starten kann, hat man eigentlich die bessere Situation, als wenn du auf eine bestehende Infrastruktur, die vielleicht 50, 60 Jahre alt ist, entsprechend aufsetzen musst.
Vor allem kann man immer im Bereich vom bestehenden Haus auch deutlich schwieriger die Kabel legen. Es sei denn, man hat gerade einen guten Fall, dass man quasi irgendwie relativ leicht in die Tiefgarage kommt. Aber sonst ist es einfach schwierig, im fertigen Haus die Kabel zu verlegen.
Also ich habe den Fall, dass wirklich über ein anderes Grundstück, andere Besitzer von unserer WEG der Strom kommt. Ja, also dann hast du noch verschiedene Wohnungseigentümergemeinschaften involviert, zwei verschiedene, und du musst ja dann wirklich einig werden. Und dann ist auch die Frage eben der Last, das hast du ja auch gesagt, damit hast du dich beschäftigt. Die wollen irgendwann auch vorne eine Wallbox machen. Ich bin dahinter gelagert. Das ist die Frage, was kann man überhaupt dort machen? Also was geben die Leitungen überhaupt her? Also und das finde ich es gut, dass ihr, also für euch war es in dem Fall ein Glücksfall, dass eben noch nichts da war. Ihr könnt also wirklich das so dimensionieren, dass es auch dann hinterher passt, auch wenn mehr E-Autos kommen. Ja? Von der Technik her, weil ich habe auch die Keber Wallbox gesehen, ich weiß nicht, ob das jetzt deine war, Chris, ihr habt ja auch Keber-System bei euch implementiert, auch ein Lastmanagement-System habe ich gesehen. Ich habe auch die Keber Wallbox genommen, aber vor allem wegen Überschussladen, PV-Überschussladen. Da könnt ihr da mal erklären, wie das Ganze dimensioniert ist und wie eben das Ganze gemanagt wird. Ihr müsst ja eine zentrale Verwaltung haben, denke ich mal, ein Managementsystem haben und dann die einzelnen Wallboxen, je nachdem, wann sie auch kommen. Ja.
Ein Entscheidungskriterium für Keber war, dass Keber ein Lastmanagementsystem hat für 20 Wallboxen, also mit relativ kleiner Stückzahl anfängt. Bei uns auch quasi ideal, weil wir kommen voraussichtlich nie über 20 hinaus. Und andere Systeme haben deutlich höhere Stückzahlen. Also dann steigt man mit 50 Wallboxen oder 100 Wallboxen ein, was dann einfach sehr teuer ist und wir nie brauchen. Aber auch bei Keba stößt man auf technische Besonderheiten, dass man zum Beispiel nicht Wallboxen mit AirFit und Wallboxen ohne AirFit-Karte mischen kann an einem Lastmanagement-System.
Also entweder oder, ne?
Ja. Aber unerklärlicherweise, weil die AirFit-Karte kommuniziert eigentlich nur direkt mit der Wallbox und nicht mit dem Lastmanagement. Christian wollte auch gerne eine Dienstwagen-Wallbox. Und seine Firma hat auch eine von Keba quasi gewählt, aber die ist nicht kompatibel. Man kann nicht so eine Wallbox in das System einbauen, wenn die Wallbox selber einen Zugang zum Internet hat und wenn das Lastmanagement dann in dem Sinn auch aber die Zentrale bildet. Da waren einige Nachfragen bei Keba auch erforderlich, aber Keba antwortet immer relativ schnell und gut.
Obwohl, das kann ich auch bestätigen.
Aber ich finde das schon auch eine interessante Erkenntnis. Das habe ich, glaube ich, auch geschrieben. Ich wollte nur sagen, den Blogbeitrag habe ich auch wirklich nur geschrieben, wie damals, als wir bei dem anderen Garagenhof den Blog gefunden haben. Der ist für die Welt, wenn die googelt, irgendwie Garagenhof elektrifizieren, dass sie eine erste Anlaufstätte haben. Und die Sache mit der Dienstwagen-Wallbox, die halt ein bestimmter Typ ist, der da vorgegeben ist, damit man den mit DKV nutzen kann, dann merkst du dann relativ schnell, die stehen total am Anfang. Das Ganze ist designed für Einfamilienhäuser, wo man das Ding hinhängen kann, ohne Komplikationen und vor allem ohne Lastmanagement. Und dann funktioniert das alles. Und so, sobald es ein bisschen diffiziler und komplizierter wird, und bei uns ist das ja der Fall, bist du raus. Und dann kannst du dich natürlich endlos in die Tiefen begeben und mit denen diskutieren und du kannst das Ding aufmachen und Software konfigurieren und sonst was. Und sowas machst du ja gerne, Stefan, aber ich halt nicht als Germanist. Da bin ich so eher Typ Lars und sag, häng mir das Ding hin und dann funktioniert's bitte. Und das geht nicht. Aber da stehen wir halt am Anfang, ne? Und irgendwie in 3 oder 5 Jahren wird das sicher anders sein.
Also ich muss dich korrigieren, ich mache das nicht gerne, aber ich hatte halt auch die Erfahrung, dass die Elektriker, also der jetzt die PV-Anlage installiert hat, der Wechselrichter, sich mit der Wallbox nicht auskannte. Also er stand dann wie ein Ochs vom Berg vor der Wallbox. Ja, das muss jemand anders machen. Ja. Und ich stand dann da und was blieb mir anders übrig, als es dann selbst zu machen, mit Hilfe von Handbüchern, ChatGPT und auch Keba. Die haben auch durchaus geholfen, dass hoffentlich, also es läuft jetzt, ich kann laden. Aber die Geschichte ist schon auch, Glücksfall Jürgen, der eben auch eine gewisse Kompetenz in dem ganzen Umfeld hat. Also ich kann Elektrik ja null sagen. Also Du konntest ja da schon dein Wissen auch eben einbringen in der ganzen technischen Ausgestaltung. Das ist natürlich auch, wenn jemand das hier später hört, extrem wichtig, dass man so jemanden an der Hand hat, glaube ich.
Ja, und ich weiß nicht, Jürgen, bei uns die Elektriker-Auswahl, du kannst da vielleicht auch noch mal ein bisschen erzählen, man kann ja nicht jeden nehmen und du, ich habe auch immer so rausgehört, die können das schon, aber machen das jetzt auch nicht wirklich oft.
Ja, also die Firmen, also ich habe mal eine Firma angefragt, die wollten gleich mit 400 bis 500 Euro sozusagen vorab mal für die Projektkalkulation haben. Ich vermute einfach, dass da Leute mit null Vorbereitung auf die zugekommen sind und die dann sehr viel Aufwand hatten und vielleicht sind sie dann gar nicht zum Zug gekommen und die deswegen gesagt haben, das machen sie nicht, das machen sie bloß, wenn das gleich mal bezahlt wird. Und dann haben wir einen benachbarten Garagenhof, das haben wir dann so im Laufe unserer Zeit gemerkt, dass die auch beim Elektrifizieren dran sind und die hat, glaube ich, jede Menge zugelassene Installateure angeschrieben und hat nur bei einer Firma quasi ein Angebot erhalten, ohne dass er vorher zahlen musste.
Wahnsinn, ja.
Und dann haben
wir... Das ist ja eine komplexe Geschichte, Lars, ja. Also eigentlich im Vergleich zu meiner Installation ist das ja, also ich habe ja da easy und selbst da ist es sehr schwer, wirklich Experten zu finden, die sowohl mit der Elektrik wie auch dann mit dem Thema E-Mobilität und allem, was damit zusammenhängt, auskennen. Also das ist nicht so einfach, da gute Experten zu finden, meine Erfahrung.
Wobei die Firma, das ist auch interessant, die kennen sich jetzt mit dem Kepa-System selber auch nicht aus, sondern die haben einfach einen Großhändler beauftragt, dass der vorher alles einrichtet, dass der die Dip-Schalter setzt, die kleinen Schalter in der Wallbox, dass der die Software im Lastmanagement schon konfiguriert und dass alles quasi nur angeschlossen werden muss.
Na toll, wenn es euch funktioniert hat. Ich habe da ganz andere Erfahrungen machen müssen.
Aber, ne? Es funktioniert aber auch nicht einwandfrei. Jürgen, da gibt es lustige Erkenntnisse zwischendurch.
Ja, vielleicht könnt ihr uns an den Erkenntnissen teilhaben lassen.
Ja, gut, also jetzt mal zu dem Finanziellen, das hat der Christian schon gesagt, wichtig war einfach auch das, dass die Leute quasi wissen, ohne Beteiligung keine Kosten. Dann gibt's die Vorbereitung, das heißt, man lässt einfach das Kabel in seine Garage legen. Und das andere ist, man lässt kleine Wallbox installieren. Und dann habe ich ein bisschen nach Bauchgefühl gesagt, welche Kosten wie umgelegt werden. Die Anschlusssäule wird auf alle umgelegt, weil man braucht ja irgendwann den Strom und der muss halt jetzt schon her. Aber jetzt so das Lastmanagement, den Switch, den man braucht, das wird bloß auf die 7 Wallbox-Besitzer umgelegt. Kann man machen, muss man nicht. Die Kostenunterschiede sind jetzt nicht mehr so groß. Gut, glaube, wir sind jetzt bei 2000, ich hab's gar nicht mehr im Kopf, 2400 Euro, glaube, für die Vorbereitung rauskommen und 5500 mit Wallbox. Okay.
Also die Größenordnung. Und gäbe so viel zu erzählen von Unwägbarkeiten, die da auf 2,5 Jahre sind. Und das Letzte, was ich mir gemerkt habe, Jürgen, war, dass die halt einfach Schalter vertauscht haben oder Anschlüsse vertauscht haben. Ja, also dass die Zuordnung der Wallbox zum entsprechenden Anschluss im Schaltschrank, wo genau, dann der Name des Beteiligten steht und dann irgendwann auch mal eine Abrechnung entsteht, wurde halt einfach durcheinander gebracht. Und das merkst du dann auch so im Laufe der Zeit, wenn du dir denkst, na, so viel habe ich doch gar nicht geladen.
Mhm. Wobei aber die zwei Nachbarn waren beide im Bauausschuss, haben beide einen Schlüssel für den Schaltschrank, hätten jederzeit auf ihre Zähler von den Stadtwerken schauen können und die mit dem Ladeprotokoll vergleichen. Vor allem die einen haben noch gar kein E-Auto. Da war mal, ich glaube, der Vater von ihr da, der hat zweimal geladen und die anderen haben ein E-Auto und laden häufiger. Das heißt, wenn die einmal gefragt hätten, ob ich das lade, und ich habe die Daten schon mal ausgelesen gehabt. Und wenn die mich mal gefragt hätten, hätte ich gesagt, hier an der einen Säule ist oft geladen worden und da nur zweimal. Dann hätten wir es gleich erkannt, aber die haben dann einfach das stehen lassen. Erst ganz am Schluss, als ich ihnen dann mal den Schaltschrank gezeigt habe, weil ich jetzt 4 Wochen weg bin, dass die sich wenigstens ein bisschen auskennen, dann ist es ihnen aufgefallen.
So sind wir Germanisten. Wir glauben dann, wenn das so da steht, dann passt es schon. Wird schon gehen. Kommt der Strom durch. Wunderbar. Wer den aber bezahlt, mei, anderes Thema.
Ja, aber genau das ist ja so ein bisschen das Problem. Also, weil ich, wenn ich das so höre, also wenn man das mal so ein bisschen, weiß ich nicht, global drauf schaut, also es wäre halt schön, wenn wir irgendwie schon weiter wären, ne? Also wenn das halt irgendwie alles ein bisschen, ja, wenn da mehr Menschen mit Erfahrung wären, die halt bei sowas dann auch unterstützen können, weil jetzt die Situation, wie ihr sie habt, dass halt, dass du, Jürgen, halt da bist, der eben auch, der sich halt eben da auch rumkümmern kann und nicht vorher sich, weiß ich nicht, eine eigene Ausbildung erstmal machen muss, um sich darum zu kümmern. So oft gibt's das ja auch nicht. Also ja, es wäre halt irgendwie schön, wenn es halt irgendwie einfacher wäre. Wäre wahrscheinlich, da wären wir auch schon weiter in Sachen Elektrifizierung wahrscheinlich.
Ja, kann ich auch aus meiner Erfahrung nur unterschreiben. Ja, also es fehlt da wirklich auch an Kompetenzen. Eine Gefahr bei unserem Gespräch und so, wenn man so von Erfahrung erzählt, auch wenn ich darüber geschrieben habe, ist, dass man Leute abschreckt natürlich. Ja, das ist klar. Und bei euch ist ja noch etwas organisatorisch mal dazu noch kommen, noch etwas komplexer als jetzt hier bei uns, ja. Also dass Leute wirklich sagen, ich mache das nicht, es ist mir viel zu kompliziert. Ihr habt die juristischen Aspekte angesprochen, die Eigentümerversammlung, die stattfinden mussten, die organisatorischen Aspekte. Da könnt ihr da nochmal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich finde die Strategie beispielhaft, diese verschiedenen Optionen anzubieten, weil dadurch senkst du eigentlich die Widerstandsschwellen deutlich runter. Ja, als wenn du sagst, bist die Leute, du hast ja Christian, zwingen, das entsprechend zu machen. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg, dass du wirklich solche Optionen bietest. Ansonsten wirst du nicht glücklich werden. Denn die Deutschen sind groß im Streiten. Das kann ich also auch als WEG-Mitglied immer wieder betonen.
Ja, ja, ich habe da auch mich juristisch ein bisschen eingelesen und man ist auf sehr schräge Urteile gestoßen. Da war anscheinend, hatte die WEG anscheinend nur die Vorgabe gemacht, dass man eine Fachfirma beauftragen muss und da hat jemand dagegen geklagt und dann hat der Richter gemeint, das sei zu wenig, obwohl nur zugelassene Installateure beim Energieversorger sowas machen dürfen. Also da kann nicht auch nicht eine x-beliebige Fachfirma kommen, sondern die muss bei dem Energieversorger zugelassen sein. Deswegen habe ich das überhaupt nicht nachvollziehen können, aber ja, da fällt es wahrscheinlich am technischen Wissen dann.
Aber lass mich noch was zum Aufwand sagen, weil ich finde, du hast da vollen Punkt, Lars. Das kann ja eigentlich nicht sein, dass das in einem Land wie unserem, was da auch Pläne hat und Ziele verfolgt und Infrastruktur vorantreiben will, dass das daran hängt, dass 3 Leute sehr viel Zeit investieren und das nötige Wissen haben. Dann ist das ja nicht auf andere übertragbar. Aber es ist wirklich so, also die großen Blöcke sind die beiden, die wir hier schon mehrfach gestreift haben. Das ist die Organisation, das ist noch machbar, das ist vor allem ein Zeitaufwand, dazu muss ich halt jemand finden und schon daran kann es scheitern. Ne? Also wie gesagt, ich organisiere auch den Winterdienst bei uns und ich glaube, wenn ich mal fragen würde, ob den jetzt mal jemand anderer machen will, sagt keiner ja und dann ist halt Schluss mit Winddienst. Okay, also das Erste. Das Zweite ist, du brauchst irgendeinen Know-how-Träger, der, jetzt haben wir da halt wirklich Glück, der da mit den Elektrikern auch reden kann und ihr wisst ja, wie das ist, dann machen die irgendwas und das Ganze planen kann und das Ganze erklären kann, weil es gibt natürlich 100 Fragen zwischendurch. Da finde ich auch bemerkenswert, da gibt es auch natürlich immer viel, du hast gerade gesagt, Streit, Stefan, hatten wir wenig, aber du hast natürlich Leute wie mich, die sagen, komm Jürgen, bitte mach, ich bezahle und ich bin mit allem happy. Und es gibt aber natürlich auch Leute, die haben zu allem eine Meinung und diskutieren wahnsinnig viel mit, ohne einen Finger krumm zu machen. Das ist halt nun mal so. Aber das sind so die beiden großen Blöcke, Organisation und dann eben Umsetzung mit Know-how und technischem Verständnis. Und vielleicht ein Hinweis noch, ne, wir haben uns einmal dann auch wirklich juristischen Rat vom Fachmann geholt, weil wir alle ein bisschen gegoogelt haben, aber das reicht halt nicht und das war auch hilfreich. Das war eine so eine Weichenstellung, tut jetzt im Detail nichts zur Sache, würde zu weit führen, aber da hätte man links oder rechts abbiegen können und da haben wir dann gesagt, da fast hätte ich gesagt, gönnen wir uns das und leisten uns das, aber wenn man Mitglied bei Haus und Grund ist, dann kriegt man ja auch juristische Beratungen gratis und das hat in dem Fall gelohnt. Das war 20 Minuten Gespräch mit einem Fachanwalt und der hat uns die Frage geklärt und dann konnten wir weitermachen.
Es gibt Unterschiede zwischen WEG und Bruchteilseigentümergemeinschaft in diesem Punkt.
Natürlich.
Natürlich.
Wer hätte es nicht? In Deutschland anders sein. Ja, ja ich glaube, der Anwalt ist bei so einer Konstellation, bei euch ist ja wirklich dann komplexer, einfach auch unverzichtbar. Ich glaube, ohne die wird es im Endeffekt nicht gehen, um möglichst wasserdicht zu sein und hinterher nicht irgendwo ein Problem zum Aufgang. Nun haben wir hier eine Diskussion, führen wir, und ich habe so ein bisschen die Bauchschmerzen, Das wäre wirklich Leute abschrecken, sagen, das ist alles viel zu kompliziert bei der ganzen Geschichte. Jetzt hoffe ich, dass ihr zwei nochmal einen positiven Ausblick geben könnt und einfach sagen könnt, Leute, traut euch ruhig an. Es ist machbar, wenn man eben diese zwei Aspekte abdeckt. Hast du ja auch gesagt, Christian, Technik plus Organisation vor allem. Ja. Das Appell nach draußen. Natürlich, ich laufe hier rum in Darmstadt-Eberstadt. Ich sehe da auch andere Garagenhöfe, die dort eben durchaus rumstehen. Ich habe da noch nie irgendwo einen elektrifizierten Garagenhof bei uns zumindest mal wahrgenommen.
Ja, ist bei mir genauso, wenn ich da kurz noch eingreifen kann. Ich habe jetzt auch in den letzten 2 Wochen, wo ja klar war, dass wir ja auch das Gespräch machen, habe ich dann auch mal hier bei uns geguckt. Es gibt sehr viele eben, die eine ähnliche Organisation haben wie bei euch zweien. Und ich habe das auch nirgendwo gesehen, dass es das gibt. Ja. Also mittlerweile bei den Einfamilienhäusern, die hier auch stehen, schon, da gibt's schon recht viele. Also da tut sich auch was, das ist auch gut zu sehen. Aber ich habe ja selber auch, wir wohnen ja in einem Haus und wir haben ein E-Auto. Also das ging natürlich ratzfatz. Also ich meine, ich selber habe da natürlich gar nichts gemacht, sondern so wie du, Christian. Also ich habe halt war froh, dass da jemand das dann hier einbauen konnte. Aber das ist natürlich überhaupt kein Problem. Ja, aber das ist halt wirklich der Grund wahrscheinlich. Außer ja neben der Tatsache, dass es halt viele gibt, die das vielleicht dann auch einfach nicht wollen, gibt es natürlich auch, oder die da keinen, ja, weiß ich auch nicht, noch keinen Sinn drin sehen oder denken, es ist zu teuer oder was auch immer. Aber ja, wie gesagt, es gibt noch nicht wirklich viel, ja.
Also das letzte Problem, was du angesprochen hast, wird sich von alleine lösen. Ja, die Zahl der Elektroautos in Deutschland steigt ja eh wieder. Ihr kennt das alles, ist in eurem Podcast regelmäßig Thema und auf Sicht von, was weiß ich, 5 Jahren oder 10 Jahren. Ich finde diese Diskussion um 2035 immer so lustig, weil das ist in 10 Jahren, Leute. Also, ne, das löst sich von alleine, dann haben auch alle verstanden, dass Laden toll ist. Und wenn du sozusagen nach Argumenten fragst oder wie kann man Mut machen, naja, von hinten gedacht, jetzt wo wir es haben, frag mal meine Frau, das ist halt super convenient. Die Tankstelle in der Garage, ein absoluter Luxus. Fährst die Karre abends rein und morgens kommt sie frisch betankt und geladen wieder raus. Klar, dafür sind bestimmte Aufwände zu leisten und da sind auch noch Dinge zu tun. Es ist übrigens auch natürlich rein rechnerisch. Also zum einen, das ist eine Investition von irgendwas um die 5.000 Euro, damit du diese Convenience hast. Das muss man sich leisten wollen. Andererseits, wenn wir das irgendwann mal weiterverkaufen, die Infrastruktur ist gelegt, die Wallbox hält auch noch eine Weile. Irgendwann hängst du mal eine modernere hin, aber das verkaufen wir ja weiter. Und wie gesagt, bei der steigenden Nachfrage nach Elektromobilität kann das auch durchaus ein Argument sein, warum dann eine Immobilie mit entsprechender Garage attraktiv ist. Und das Zweite ist, wir haben halt jetzt zu Hause einen Ladestromtarif von Erlanger Stadtwerken. Der liegt bei irgendwas um die 25 Cent. Ist günstiger als der Hausstromtarif, weil, wenn ich es richtig verstanden habe, können sie es dir theoretisch mal abschalten, ne? Wenn sie irgendwo ihre Last regulieren müssen, dann dürfen sie dir den Hausstrom nicht abschalten, aber den Ladestrom schon. Kommt, glaube ich, so gut wie nie vor. Und wenn, dann merkst du es gar nicht. Aber 25 Cent im Gegensatz zu 35 Cent Hausstrom. Und natürlich vor allem, wenn du draußen lädst, bist du ja in 0,x bei 49 Cent
Auch
bei
mehr
einem
sogar,
langsamen,
ja.
bei 70 oder eher Cent beim schnellen Laden. Und dann kannst du dir einmal locker ausrechnen, wie viele Jahre du laden musst. Und dann hat sich das amortisiert. Insofern. Und wenn du dann noch ein bisschen Lust an so ein Projekt hast und mitbringst, dann macht das total Sinn.
Ich gehe davon aus, dass zukünftig mehr Elektrofirmen sich mit dem Thema auskennen und wissen, wie sie vorgehen.
Hoffentlich.
Weil die Elektrofirma, die hat uns dann gesagt, wir müssen selber den Tiefbauer besorgen. Und dann wollte auch der Tiefbauer unbedingt die Kabel selber verlegen. Das war eigentlich nur das Chaos. Das war der größte Lernpunkt. Kabel verlegen, nur Elektriker. Der Tiefbauer macht seinen Graben, dann kommt der Elektriker, legt die Kabel und dann macht der Tiefbauer wieder zu. Weil der ist bei uns alles Mögliche passiert und die Kabel liegen wirklich sehr chaotisch drin. Der hat auch Kabel teilweise auf der einen Seite zu lang gelassen, hab sie auf der anderen Seite nicht mehr gereicht, man musste sie wieder ansetzen. Alles Mögliche, so. Und dabei hatte die Elektrofirma, das hat mir dann der Bauleiter gesagt, die haben eigentlich eine Tiefbaufirma in der Hand, die vernünftig gräbt und das kann. Ich weiß nicht, wieso die Chefs quasi nicht gesagt haben, nehmt die Firma, die kennen wir, aber ihr müsst sie beauftragen. Und ich gehe davon aus, dass zukünftig einfach so Elektrofirmen sagen, sie machen es dann auch komplett und sie haben einen Tiefbauer an der Hand, der einfach sauber arbeitet.
Wenn du noch einen Schritt weiter denkst, werden wir künftig Generalunternehmer oder irgendwelche Dienstleister haben, die sagen, oh, ihr habt einen Garagenhof, 20 Garagen. Ich meine, das Projekt hat ja dann doch ein Volumen von deutlich, deutlich fünfstellig. Also ist ja schon auch interessant. Und wenn du sagst, da bist du drauf spezialisiert, dann wirst du reißenden Absatz finden, weil relativ viele Leute das nicht selbst machen wollen oder können.
Ja, es gibt schon so Unternehmer wie Mobility House, die sind relativ bekannt. Die fangen aber schon mal bei 2000 Euro an, bis der Garagenhof angeschaut ist. Und dann zucken doch...
Ja, vielleicht hören ja hier Leute zu, die ein Geschäftsmodell suchen. Das ist ein Geschäftsmodell. Ich würde noch hinzufügen, neben der Elektrik und Tiefbau, was du gesagt hast, auf jeden Fall auch noch Softwarekenntnisse. Also, dass man wirklich auch Lastmanagementsystem auch wirklich dann PV-Überschussladen, so Dinge, das muss man dann auch können. Ja, und kann man nicht immer dem Bastler, dem Historiker, der dann plötzlich Software konfigurieren muss, überlassen. Also da ist sicherlich noch Aufholbedarf da, aber ich glaube auch, Christian, ganz sicher, dass da ein Riesenmarkt ist, auch von der einfachen Installation, PV-Anlage, Wallbox, Wechselrichter bis hin zu eurer Garagenhof. Ja, ich glaube, da ist noch eine Menge an Geld auch zu verdienen, wenn man entsprechend die Kompetenzen hat.
Ja. Und ich glaube dann, was du gesagt hast, Christian, vom Ende denken, das ist ja in zweifacher Hinsicht dann wirklich das, worum es geht. Also zum einen jetzt bei euch, wenn ihr jetzt habt ihr's und ihr habt eben die diese Convenience eben nachts ohne Probleme eben zu laden, nicht irgendwo, wer weiß wo hinzufahren, dann doppelt, dreimal so viel zu bezahlen. Also das zum einen und zum anderen auch vom Ende denken, auch da wieder, wenn ich eben globaler denke, es braucht dann auch eben solche. Ja, ist ja irgendwie albern, das zu sagen, aber es ist ja trotzdem immer noch eine Art Pionierarbeit, eben von eben so, ja, so Gemeinschaften, wie ihr sie habt, wo dann eben auch eben so dieser persönliche Einsatz da ist, damit es eben mehr von diesen, ja, von diesen Projekten gibt und eben mehr sich dann auch überzeugen lassen, ja, Ähnliches umzusetzen, weil, ja, es wird ja dahin gehen, also es geht ja gar nicht anders. Es muss und es wird mehr solcher Projekte natürlich geben in Zukunft.
Davon aus, die Nachbarn sehen ja solche Projekte und ich bin auch schon mal von Nachbarn in der Nähe angesprochen worden, wie wir vorgegangen sind, mit welcher Firma und so weiter. Also auch da wird schon noch das Know-how in der Nachbarschaft transferiert.
Ja, so ist es, ja. Auch das ist ja Mund-zu-Mund-Propaganda, ne? Also entweder man liest deinen Blog, Christian, man hört hier vielleicht auch mit oder guckt mit, man sieht in der Nachbarschaft, wo eben solche Projekte auch umgesetzt worden sind und fragt nach und so, ja, wird es sich eben hoffentlich dann weiter ausbreiten und dann auch irgendwann weniger kompliziert, günstiger werden und auch einfacher werden im Sinne von, dass eben da eine, ja, dass man sozusagen nur noch mit einer Person oder mit einer Partei reden muss und die setzt dann eben alles um. Das ist sicher auch eins der Dinge, die dann wahrscheinlich jetzt noch am meisten den Leuten Kopfschmerzen machen, wenn sie sowas machen wollen. Ja.
Ja, herzlichen Dank an euch beide. Wir haben hier irgendwie immer die E-Mobilitätsexperten aus Nürnberg, aus Erlangen und Fürth. Wir hatten den Thomas Wedel erst vor kurzem da. Also da scheint hier die Kompetenz wirklich da im Frankenland entsprechend zu sitzen. ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe, dass einige, die hier zuschauen oder zuhören, sich wirklich nicht entmutigen lassen, sondern ermutigen lassen. Denn ich freue mich jedes Mal, wenn ich mein Auto an die Wallbox stecke und am nächsten Morgen dann mit 80%, je nachdem, was los ist, in losfahren kann. Es ist einfach super. Und es rechnet sich auch. Man kann es relativ einfach. Und da gibt es entsprechende Tabellen, die man auch wirklich recherchieren kann, nachrechnen, wie schnell sich sowas amortisiert.
Genau, vielen Dank euch zweien und dann weiterhin viel Erfolg. Mal gucken, wie viel es dann, weiß ich nicht, in 2-3 Jahren werden, ob dann alle 17 vielleicht dann ihre Wallbox haben und das E-Auto haben. Ja,
durch diese Folge hier wird es einen Boom geben auf den Garagenhöfen. Ich bin da ganz sicher.
Von gegen meine Muster. Danke
euch. Ja, genau. Dankeschön. Tschüss.